Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Hat auch im jüngsten Batman-Film nochmal die Düsternis unterstrichen. Something in the Way von Nirvana, im Original aus ihrem bahnbrechenden Album Nevermind von 1991. 2,5 Jahre später, genau heute vor 30 Jahren, nahm sich Sänger Kurt Cobain das Leben. Und alle im passenden Alter wissen noch, wo sie waren, als die Nachricht kam. Denn er war ja nicht nur eine Galionsfigur des Grunge-Rock, sondern trägt schon auch dieses ihm stets verhaftete Etikett Stimme einer Generation.
Ich wollte bewundert werden wie John Lennon, aber so anonym sein können wie Ringo Starr. Ich wollte nicht der Frontmann, aber ein Rock'n'Roll-Star sein.
Die Journalistin Isabella Caldat hat in der 100-Seiten-Reihe von Reklam gerade einen Band über Nirvana veröffentlicht. Und sie habe ich vor der Sendung gefragt, wer war Kurt Cobain für Sie? Was hat Sie angezogen?
Ich glaube, ein bisschen das, was die meisten Menschen an Kurt Cobain anzieht, wenn man ihn so als Teenager entdeckt. Also dieses Gefühl, ah, da versteht mich einer, der ist irgendwie anders. Und dann natürlich auch die Energie von der Musik, die mich, als ich sag mal, das erste Mal Smells Like Teen Spirit gehört habe, auch total mitgerissen hat.
Was hat ihn als Musiker ausgezeichnet, als Sänger und Gitarrist und Songwriter?
Es waren jetzt nicht nur, sag mal, Weltschmerz und ein bisschen verzerrte Gitarren und düstere Sounds, die übrigens auch sehr beeinflusst waren von dem Wetter. Es regnet sehr viel in Washington State. Sondern Nirvana haben auch von Anfang an, das hört man schon auf der ersten Platte, auf Bleach mit About a Girl, haben sie von Anfang an quasi so ein bisschen so Beatles-Sound einfließen lassen, wurden auch mit der Zeit immer poppiger. Das heißt, das, was man als Grunge sozusagen bezeichnet, haben Nirvana immer schon ein bisschen zugänglicher gemacht und dadurch auch mainstreamiger. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Band den größten Erfolg hatte von allen.
Aber war Cobain denn ein musikalisches Großtalent oder ein Genie gar, wie er manchmal gesagt wird? Oder halt doch einer eher mit der richtigen Attitüde zur rechten Zeit?
Natürlich würde ich das Erste behaupten, aber ich glaube, das kann man auch untermalen, weil es gibt genug Beschreibungen von Leuten, die dann irgendwie im Studio mit dabei waren und geguckt haben, wie die Band funktioniert hat. Das ist zum Beispiel der Sound, das hat Michael Azarot, das ist der offizielle Nirvana-Biograf, beschrieben, dass der Sound im Studio gut klang und dann meinte Kurt so, Moment, wir müssen so ein bisschen was ändern und dann hat er so eine Kleinigkeit geändert und plötzlich klang der Sound genial, also er wusste quasi, was er macht. Und das Spannende bei Nirvana ist auch, dass sie mit eher simplen und wenig Lyrics trotzdem so viel ausgedrückt haben. Und er hat sich das alles auch vorher, das sieht man in den Tagebüchern zum Beispiel, vorher genau überlegt, wo kommt was, was sage ich, auch wenn es am Ende vielleicht nur yeah ist. Das war sehr, sehr ausgetüftelt in seinem Gehirn. Und ja, ich glaube, in der Hinsicht war er durchaus ein Genie.
Im Rückblick hat man ja auch den Eindruck, das beeindruckt mich immer besonders, dass er eigenhändig den kompletten Macho-Rock der 80er beerdigt hat. Also er stand ja auch mal im Kleidchen auf der Bühne. Wie wichtig war er damals für die feministische oder die queere Sache?
Das hat er jetzt nicht erfunden. Vor ihm gab es Freddie Mercury oder Prince oder David Bowie, die sich auch schon so gekleidet haben. Aber gerade da Ende der 80er, Anfang der 90er, da haben ja halt so Hair-Metal-Bands vorgeherrscht in der Rockmusik, wie Guns N' Roses vor allem oder Bon Jovi und so weiter, Def Leppard, was auch immer. Und gerade Guns N' Roses, Axl Rose, war ja damals schon sehr sexistisch, rassistisch. Und Kurt und Nirvana mit ihrer progressiven Einstellung, die waren sozusagen das Gegenpol oder die Antithese. Und Kurt wiederum war auch sehr beeinflusst von der Riot Girl-Bewegung Anfang der 90er, so eine feministische Punk-Bewegung. Und das spiegelt sich in den Texten vielleicht weniger nieder, es ist nicht so offensichtlich, aber halt in der politischen Einstellung, in den Benefizkonzerten zum Beispiel, die Nirvana gespielt haben. Und ich glaube, gerade rückblickend gesehen war dieser queere und feministische Einfluss von der Band wichtiger, als man es damals so direkt wahrgenommen hat.
Dieser Weltschmerz, den Sie ansprechen, der hat seine Songs ja schon auch ausgezeichnet. Die waren eher düster bis bitter, wie eben überhaupt der ganze Grunge. Hatte er auch Humor, eine fröhliche Seite gar?
Ja, also absolut. Wenn man sich mal die Interviews anguckt, Kurt hatte einfach super viel Humor, war auch manchmal ein bisschen sarkastisch, wenn er von den JournalistInnen genervt war. Aber es gibt auch viele so Backstage-Aufnahmen und so weiter, wo man merkt, es gab sehr, sehr viele funny Momente. Und ich finde auch viele von den Songtexten muss man nicht ganz so wörtlich verstehen, sondern eher so ein bisschen ironisch, sarkastisch. Und deswegen denke ich, diese humoristische Komponente von Nirvana, die wird manchmal ein bisschen vergessen, aber die war auf jeden Fall da.
Aber für die Rolle, die ihm dann zuwuchs, war er nicht gemacht. Hat ihn der Erfolg, der Ruhm, das Leben gekostet?
Also ich will mich da jetzt nicht aufschwingen und darüber ein Urteil fällen. Es ist ganz interessant, wie er generell zum Erfolg stand, weil er ja einerseits, also lange, schon als Teenager, lange bevor er Nirvana gegründet hat, hat er sich ausgemalt, wie er berühmt wird. Natürlich wollte er aufs Cover vom Rolling Stone. Und als er dann auf dem Cover vom Rolling Stone war, hat er sich ein T-Shirt gemalt, auf dem steht dann Corporate Magazine Still Suck. Was aber einerseits, natürlich kann er damit so ein bisschen dann die Rebellenattitüde nach außen hängen und gleichzeitig aber hätte er sich was anderes aufs T-Shirt schreiben können, hätte er diesen Erfolg und dieses Cover vom Rolling Stone nicht haben wollen. Das heißt, er hatte zu dem Ruhm immer so eine sehr ambivalente Einstellung, hat sich auch beschwert, wenn er nicht genug auf MTV lief und so weiter.
Wo ist heute der Einfluss von Nirvana, also 30 Jahre nach dem Tod ihres Frontmanns, spürbar? Prägen die Pop- und Rockmusik noch?
Ich glaube generell, dass Rockmusik tot ist. In meinem Buch zitiere ich auch einen Artikel aus der New York Times von vergangenem Jahr, in der aufgelistet wird, wann das letzte Mal ein Rocklied auf Platz 1 der Billboard-Charts, der US-Charts war. Und das war 2001, How You Remind Me von Nickelback. Das heißt, es gibt irgendwie keine wirklich vielen neuen, zumindest im Mainstream nicht aktuellen Rockbands. Aber die Nirvana-Songs werden auch von jüngeren Generationen wieder entdeckt, teilweise auf TikTok oder eben, weil dann zum Beispiel Something in the Way in The Batman mit Robert Pattinson gespielt wird. Ich glaube also, der Einfluss besteht weiterhin.
Haben wir vorhin gehört, Something in the Way. Sie haben sich jetzt viel mit ihm beschäftigt. Was ist denn Ihre Kurzversion der Erklärung, warum er uns 30 Jahre nach seinem Tod noch beschäftigt?
Ich finde es ganz spannend. Ich habe ein Zitat von dem damaligen Nirvana-Manager Danny Goldberg gefunden, der Kurt mit Holden Caulfield von Fänger im Roggen vergleicht. Und ich glaube, das passt ganz gut, weil beide ja so ein bisschen diese Attitüde haben, außerhalb der Gesellschaft zu sein, außerhalb des Mainstreams. Und weil beide noch viel mehr Projektionsflächen sind, wo man dann mit 14, 15, 16 sagen kann, ja, der versteht mich, ich bin auch anders. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was Nirvana heute noch sind. Und deswegen glaube ich auch, dass heute noch 13, 14, 15-jährige Nirvana für sich entdecken werden.
Die Journalistin und Autorin Isabella Kaldart am 30. Todestag von Kurt Cobain in Corso. Ihr Buch Nirvana, 100 Seiten, ist bei Reklam erschienen.